Junge Frau entführt und in Kiste eingesperrt. Jetzt beginnt der Prozess. Ja, es ist ein Fall, der für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat und in dem die Hintergründe und Details teilweise wirklich erschreckend sind. Wir besprechen das heute in unserer neuen Folge von Angeklagt, wie immer in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Schreiben könnt ihr uns auch einfach an angeklagt@mdr.de. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge, immer montags. Und jetzt geht's los.
ARD.
Und bei mir ist wie immer MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny, grüß dich.
Hallo Olli.
Landgericht Erfurt, da sind wir heute unterwegs. Besser gesagt, du warst für uns unterwegs, um bei einem Prozessauftakt dabei zu sein. Und was da vorgetragen wurde, ja, unglaublich. Und auch bizarre Sachen sind da passiert. Conny, bevor wir darauf eingehen, müssen wir über das sprechen, was überhaupt angeklagt ist. Also, um was für ein Verbrechen geht es hier?
Es geht darum, dass eine junge Frau, eine 19-Jährige, in eine enge Kiste gesperrt worden sein soll. Das ist sozusagen die Hauptanklage und alle Umstände darum, die sind wirklich, ich will es mal vorsichtig formulieren, die sind außergewöhnlich schlimm, aber auch außergewöhnlich von der Motivation der mutmaßlichen Täter, von dem, was man bisher weiß. Es sind zwei, es ist ein Mann 53, eine Frau 56. Beide sitzen in Untersuchungshaft.
Angeklagt ist Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung. Aber bevor wir dahin gehen, lass uns doch wirklich erzählen, wie diese Geschichte überhaupt rausgekommen ist. An den Tag kann ich mich ja noch ganz gut erinnern und du warst ja da wirklich quasi mit die Erste, die davon erfahren hat. Also wie war der Moment oder wie ist das alles rausgekommen? Was ist die Geschichte dahinter?
Die Geschichte dahinter geht damit los, dass eine 19-Jährige vermisst wird. Sie braucht Medikamente und sie ist nicht mehr nach Hause gekommen. Und das war also eine Vermisstenmeldung, die schon drei Tage gab es die Meldung schon. Und es gab Hinweise darauf, dass die junge Frau sich in einem Anwesen aufhält, wo eben jener 53-Jährige wohnt, den ich schon erwähnt habe. Es gab wohl auch Hinweise darauf, dass es kurz zuvor noch mal Kontakt gegeben hat. Und die Polizei hat die Frau also dort gesucht, die junge Frau, weil klar ist, die ist alleine vielleicht auch ein bisschen hilflos. Auf jeden Fall braucht sie dringend ihre Medikamente. Daraufhin ist die Polizei zu diesem Anwesen. Dann hat der Mann gesagt, die ist da nicht und hier ist die nicht und wir haben die schon ewig nicht mehr gesehen. Und dann ist die Polizei erstmal wieder weg. Und als sich irgendwie die Hinweise verdichteten, dass die dort sein könnte, sind die nochmal hin, haben sich nicht wegschicken lassen und haben gefragt, ob sie sich auf dem Grundstück mal umsehen dürfen. Und das hat der Eigentümer erlaubt. Und dadurch sind die überhaupt auf das Grundstück gekommen, durften sie ja, haben sich dort umgeschaut und haben dann in einer Scheune leise Hilfeschreie gehört und mussten dann irgendwie erst noch ganz viel wegräumen, bis sie auf eine Holzkiste gestoßen sind, 50 mal 70 mal 80 Zentimeter. Also ich wäre da drin wahrscheinlich gestorben. Ich habe Platzangst, das ist nicht wirklich groß. Und darin haben sie die nackte junge Frau gefunden. Also die junge Frau, nach der sie gesucht haben, nackt eingesperrt in dieser Holzkiste.
Dann lass uns reingehen in den Gerichtssaal. Angeklagt ist ja ein 53-jähriger Mann und eine 56-jährige Frau. Die beiden waren zusammen und es wurde, wie ich anfangs gesagt habe, bizarr, gleich zum Auftakt. Was war los?
Beide kamen also in Handschellen. Und als er kam, also das war wirklich, da hast du recht, ein komplett bizarres Bild. Er hatte sich eine Pappmaske aufgesetzt, wo seine Nase durchschaute. Für die Brillenbügel hatte er sich in Löcher gemacht, dass die so durchgesteckt wurden. Anstelle seines Mundes prangte ein großes rotes Herz und oben im Stirnbereich waren auch lauter kleine rote Herzen. Also dieser Mann in Handschellen wurde von zwei Wachtmeistern in den Saal gebracht. Das ist wirklich ein Anblick gewesen, den habe ich so auch noch nicht erlebt. Und also ja, bizarr. Und dann kam die Frau, ob er gelächelt hat, konnte man nicht sehen, hatte ja die Maske auf. Sie hat ihn auf jeden Fall angelächelt, das war deutlich zu sehen, als sie reingekommen ist. Und solange die Kameras und die Fotoapparate sozusagen im Saal bedient werden durften, hat er die Maske aufgelassen. Zur Verhandlung hatte sie dann abgenommen.
Dann geht's los in den Gerichtssaal, aber wahrscheinlich auch voll.
Genau, es gab wieder Platzkarten. Mhm. Und bevor es tatsächlich richtig losging, also bevor die Anklage verlesen wurde, es ging dann los, das Gericht kam rein, hat sich hingesetzt und dann wurden die Personalien der Angeklagten, damit geht es immer los, erörtert. Und da hat er, der Angeklagte, hat gesagt, ledig, noch. Also mit so einer ganz besonderen Betonung ist mir aufgefallen. Und bevor die Anklage verlesen werden durfte, hat der Richter, der Vorsitzende dann gefragt, ob bestimmte Zeugen im Saal sind, die bisher noch keine Ladung bekommen haben, also gar nicht wissen können, dass sie Zeugen sind. Und da war ganz offensichtlich, das habe ich dem Nachnamen nach, war das zuzuordnen, war die Familie des Opfers da dabei. Und die mussten rausgehen, weil Zeugen ja vor ihrer Einvernahme dem Prozess nicht beiwohnen dürfen. Die dürfen da nicht drinbleiben. Und das fanden die, die rausgegangen sind, das haben die also mit unglaublich kommentiert. Aber es ist halt so, hat der Richter auch erklärt, sie stehen noch auf keiner Zeugenliste. Trotzdem ist es so, sie kommen als Zeugen in Betracht und ich muss sie bitten, den Saal zu verlassen. Das hat dann zur Folge gehabt, dass andere rein durften, die noch gewartet haben, weil die Plätze, wie gesagt, schnell voll waren. Mhm. Und dann ist die Anklage vorgelesen worden. Die ging tatsächlich mit der Vorgeschichte los, die nichts Strafrechtliches beinhaltet, aber die also auch so ist, die also auch für mich ein Machtgefälle darstellt. Also ich vermute, dass sich die Angeklagten und die junge Frau über Social Media vielleicht kennengelernt haben. Vielleicht aber auch so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die sich irgendwie kennengelernt. Und das steht so explizit nicht drin. Aber die beiden Angeklagten sollen der jungen Frau dann gesagt haben, sie müsse Sex mit dem Mann haben, um ihm positive Energie zu geben, weil er würde sonst sterben. Und dann gab es also eine sexuelle Beziehung der jungen Frau mit dem Mann. Und irgendwann hat ihr das aber offensichtlich gereicht. Sie hat den Kontakt abgebrochen und hat auch beide Angeklagte auf Social Media blockiert. Über Monate offenbar.
Okay, also die Beziehung, also die kannten sich also länger als ein, zwei Monate, sondern über Monate, also die kannten sich länger.
Mhm. Ja. Und irgendwann muss sie die Blockierung aufgehoben haben und dann gab es wieder einen Kontakt und dann hat man sich am Wohnort der jungen Frau getroffen. Die beiden Angeklagten waren da dabei und dann sollen die sich, also die junge Frau soll auf dem Rücksitz eingestiegen sein und die beiden Angeklagten sollen sich neben sie gesetzt haben, rechts und links, und sollen ihr ein Taschentuch mit, einem Schlafmittel aus der Apotheke, hieß es in der Anklageschrift, sollen sie betäubt haben.
Hm, kennt man ja auch aus Filmen, wenn dann
eine Person. Chloroform. Denke ich, also ja. das fällt mir dabei ein. Auf jeden Fall sollen sie sie betäubt haben und dann mit zum Anwesen des Angeklagten genommen haben. Dort gab es in dieser Scheune einen extra abgetrennten Zwischenboden. Der war so mit so OSB-Platten eingerichtet, die zum Teil verkleidet waren. Also da hat offenbar jemand so ein Refugium geschaffen, wo die junge Frau hingeführt wurde. Sie wurde dort gefesselt auf einen Toilettensitz gesetzt und dort allein gelassen. Und der Angeklagte soll gesagt haben, eine fremde Organisation würde bestimmen, wie lange sie jetzt da sein müsse. Hm. Er ist immer mal vorbeigekommen und hat ihr was zu essen und zu trinken gegeben. Und obwohl sie gefesselt war an Händen und Füßen, ist ihr irgendwie die Flucht gelungen. Und der Angeklagte hat sie aber auf dem Grundstück noch sozusagen bekommen, hat sie festgehalten, hat sie erst in den Kofferraum eines Autos gesperrt, was dort in der Scheune war, hat ihr Wasser mit Wodka zu trinken gegeben. Sie soll noch mindestens zweimal bewusstlos gemacht worden sein. Also was ich jetzt hier in Sekunden aufzähle, hat sich über 2,5 Tage hingezogen. Und je mehr Theater sie machen würde, desto länger müsse sie bleiben, soll er gesagt haben. Und letztendlich hat er sie dann gezwungen, nackt in diese Kiste zu steigen, die er dann verschlossen hat, aus der sie sich nie und nimmer hätte selbst befreien können.
Hm. Wir zitieren ja, du sagst es auch ganz oft, wie immer aus der Anklage, die Kiste, die du auch ansprichst, die soll ja auch beschwert worden sein, ne, dass man da nicht rauskommen kann.
Genau, also wie gesagt, da waren ganz viele Sachen oben drauf gepackt und die war auch nicht gleich sichtbar als Kiste. Also die hatte man schon versteckt, diese Kiste.
wenn du das so beschreibst, dann ergibt sich ja auch daraus, dass wir dann eher, ich sag mal so, im ländlichen Bereich sind. Jedenfalls, wenn du sagst Scheune, wir wollen natürlich nicht ganz konkret werden, aber so Scheune, das bedeutet auch, es gab die Möglichkeit auch, sowas überhaupt zu tun. Also, dass dann auch Nachbarn nicht zwingend davon
mitkommen. Naja, wenn jemand, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob man hat sie ja mit dem Auto in dieses Anwesen gebracht. Vielleicht lag sie da auch schon im Kofferraum, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr so genau. Und die Scheune ist im hinteren Bereich dieses Grundstücks. Ja, also in dem Haus wohnen halt noch andere Menschen, Familie des Angeklagten, deswegen will ich jetzt hier auch gar nicht konkreter werden, weil ich kann dann auch noch eine sehr rührende Szene vom Ende des Prozesses erzählen. Solche Menschen sind ja auch oft sehr betroffen von dem, was einem Familienangehörigen vorgeworfen wird.
Das mutmaßliche Opfer war ja selbst nicht im Gerichtssaal?
Nein, noch nicht, noch nicht. Es ist an dem Tag erstmal nur Anklage verlesen worden. Aber ich gucke gerade in meine Notizen, es steht also schon in der Anklage auch noch, sie sei dort eingesperrt worden und es sei ihr gesagt worden, damit sie ein besserer Mensch werde und die Wiederaufnahme der sexuellen Beziehung war beabsichtigt. So steht es in der Anklage. Und bei dem Fluchtversuch, als er sie wieder gekriegt hat, da hat er sie auch ins Gesicht geschlagen. Also es ist auch Gewalt im Spiel. Es ist, er hat ja auch mit dem Tod gedroht und gedroht, sie zu verbrennen, hat ihr, also Zitat Anklage, er soll ihr mit dem Elektroschocker gedroht haben, sie geknebelt haben, ihr Schlaftabletten gegeben haben und sie hatte auch Atemprobleme in dieser Kiste. Das heißt, in der Anklage heißt es so, es war also eine potenzielle Lebensgefahr, in der die Angeklagte sich befand. Und sie hatte auch Hautabschürfung, Hämatome, als sie dann untersucht worden ist nach ihrer Entdeckung. Und die Frage ist halt, wie lange hält man das in so einer Kiste aus?
Und dehydriert war sie auch, als sie gefunden wurde.
Stimmt, ja.
Dehydriert war sie auch. Das ist, das Martyrium soll sich über 2,5 Tage erstreckt haben,
ja,
ungefähr?
Ja, 5. Bis 8. Juli, meine ich, so in der Richtung.
Also
3 Tage oder so.
Also auch noch eher sommerliche Temperaturen vielleicht, aber das kann ich jetzt
gar
nicht so genau
warm
einschätzen.
Ich erinnere mich.
Du erzählst jetzt ja alles, was dem Mann quasi, also bis jetzt war sehr viel vom Mann zu hören. Welche Rolle spielt denn die mitangeklagte Frau?
Also sie soll auf jeden Fall von all dem gewusst haben. Sie war dabei, als die junge Frau im Auto betäubt wurde und hat sie ja auch mit auf das Grundstück gebracht. Also die Frau ist konkret angeklagt wegen Geiselnahme und einmal gefährlicher Körperverletzung. Das ist dieses Tuch, was man ihr mit dem Schlafmittel aufs Gesicht gelegt hat. Aber sie soll das alles gebilligt haben, was danach passiert ist. Und sie wusste es auch. Also sie hat damit geholfen, die Frau dahin zu bringen. Und wie gesagt, in der Anklage heißt es, es war beabsichtigt, die sexuelle Beziehung wieder aufzunehmen. Also das sind schon alles so Umstände, die auf so einen, ja, auf einen Hintergrund deuten, den, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber schon auf so, auf einen esoterischen Hintergrund hindeuten, ist jetzt meine Einschätzung von dem, was ich da alles gehört habe. Also so eine Metaebene ist vielleicht noch besser beschrieben.
Wir berichten hier vom Prozessauftakt, an dem die Vorwürfe auf den Tisch gelegt wurden. Wir hören aber auch gleich, wie es jetzt weitergeht und ob die Angeklagten was sagen wollen.
Der Angeklagte will sich beim nächsten Verhandlungstag äußern. Und da hat der vorsitzende Richter gesagt, hat einen BGH-Beschluss zitiert und hat gesagt, er möchte jetzt schon darauf hinweisen, dass die Gerichte nicht verpflichtet sind, Belanglosigkeiten zur Kenntnis zu nehmen. Er hat auch gesagt, die Zuschauer werden jetzt nicht wissen, warum ich das sage, aber das erschließt sich ja relativ fix, dass ganz offensichtlich der Angeklagte dazu neigt, sehr viel zu erzählen, sonst hätte es ja diesen Hinweis nicht gegeben. Und der Verteidiger hat dann auch gesagt, ja, also sein Mandant wird den ganzen Tag reden, den ganzen Verhandlungstag, weil er so viel erzählen wird. Und dann hat der vorsitzende Richter gesagt, ja, wir wollen aber nicht die ganze Lebensgeschichte hören, so in etwa. Und da hat der Verteidiger gesagt, ja doch, aber das sei sehr wichtig, dass er vieles aus seiner Lebensgeschichte erzählt, damit man alles verstehen kann. Also nicht nur die Maske war besonders, sondern es ist ganz offensichtlich eine besondere Persönlichkeit, die da auf der Anklagebank sitzt. Und Achtung Maske, zeitweilig sollen die Angeklagten, ich denke nur er, soll dem Opfer das Gesicht auch mit einer Maske bedeckt haben. soll da auch eine Maske auf das Gesicht des Opfers getan haben. Da kann man natürlich jetzt, kann mit einem die Fantasie durchgehen und man kann sagen, oh, war das vielleicht die, die er aufhatte, weil die hatte ja so viele Herzchen oder so, aber dazu kann ich überhaupt und gar nichts sagen. Wenn das Opfer gehört werden muss in diesem Prozess, gehe ich felsenfest davon aus, dass wir rausfliegen als Öffentlichkeit. Mhm. Und der Anwalt der 19-Jährigen hat auch schon gesagt, er wird dann möglicherweise darauf dringen, dass die Angeklagten den Saal verlassen müssen, weil die hat es auch schon in der Anklage zur Sprache gekommen. Die leidet natürlich unter dem, was sie da erlebt hat. Sie ist in Behandlung, wird therapiert und leidet unter Albträumen und Schlafstörungen.
Ist dann auch sowas möglich, dass dann auch Angeklagte...
Bei Kindern habe ich das tatsächlich schon erlebt, aber das muss ist, also hat der Vorsitzende Richter in dem Fall auch so gesagt, das muss wirklich die allerletzte Möglichkeit sein. Was ich schon sehr oft erlebt habe, ist, dass sich Angeklagte in den Zuschauersaal setzen, weil die Zeugen sie dann nicht sehen. Ich denke immer, meine Güte, wenn der Typ hinter mir sitzt, das würde ich noch viel schlimmer finden. Aber wie gesagt, ich glaube, meine Maßstäbe haben da überhaupt nichts zu suchen in dieser Konstellation. Aber dass die schwer traumatisiert ist, glaube ich, kann man sich vorstellen, vorausgesetzt, das, was in der Anklage stimmt, also dass das stimmt, was in der Anklage steht, davon gehe ich jetzt mal aus. Aber ob es die Angeklagten waren, darum geht es ja in diesem Prozess.
Ich habe es auch schon erlebt, dass dann bei solchen Sachen, wenn Opfer aussagen, dass dann die, wenn sie ihrem quasi gegenüber sitzen, dass dann der in die Ecke auch gesetzt wird
genau.
Oder eben ein bisschen außerhalb des Blickfeldes dann quasi hinverfrachtet wird sozusagen. Das heißt, wenn du jetzt auch schon gesagt hast, besondere Persönlichkeit, das kam aber am ersten Prozesstag bis auf die Maske kam das da auch schon irgendwie durch?
Gar nicht, weil es ist ja, also sie haben ihre Personalien gesagt beziehungsweise bestätigt, mehr haben die Angeklagten nicht gesagt. Es sitzt eine psychiatrische Gutachterin in diesem Prozess dabei, die beobachtet den Prozess.
Tja, und nachdem der erste Prozesstag vorbei war, gab es noch eine, besondere Geschichte und die hören wir gleich.
Als Schluss war, sind die Verteidiger mit ihren Mandanten noch sitzen geblieben. Und dann ist eine alte Dame mit einem Rollator, die konnte wirklich schwer laufen, die hat versucht, zu dem Angeklagten vorzugehen. Und da ist ein Wachtmeister sehr, sehr freundlich auf sie zugegangen und hat gesagt, sie können jetzt nicht mit ihrem Sohn sprechen. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Das ist für mich so eine Situation, die mir... Also wo man es wirklich mit Händen greifen kann, was das für Situationen, für familiäre Situationen auch sind. Ich möchte jetzt nicht in den Verdacht geraten, ich möchte ja Mitleid für Angeklagte schüren. Aber ich erlebe das so oft, dass eben auch die Familien der Angeklagten, für die ist das auch immer eine besondere und oft auch eine besonders schwere Situation.
Was steht denn eigentlich im Raum, Conny? Ich habe Geiselnahme, gefährliche Körperverletzung, da steht... Eine Haftstrafe im Raum, logischerweise. Mhm. Wo in welchem Bereich bewegt man sich da?
Geiselnahme geht bei 5 Jahren los. Mhm. Und dann ist ja immer wieder die große, also ich finde die Begleitumstände in diesem Fall schon ganz schön, also die finde ich einfach furchtbar. Das finde ich eigentlich so furchtbar, dieses Eingesperrtsein, dieses Fesseln, dieses Bewusstlosmachen, Wasser mit Wodka. Das glaube ich, wenn es denn zu einer Verurteilung kommt, dass das vielleicht nicht unbedingt die Untergrenze sein könnte, wenn ich mir die Begleiterscheinungen anschaue. Und die große Frage ist natürlich immer, das habe ich auch schon mehrfach hier erzählt, dass ein Geständnis sich natürlich deutlich strafmildernd auswirken kann. Wie das in diesem Prozess läuft, das vermag ich überhaupt nicht einzuschätzen. Und das wird auch noch Wochen, wenn nicht Monate dauern, bis es ein Urteil gibt. Also bis Februar ist terminiert.
Was mich in solchen Fällen dann teilweise, und nicht teilweise, sondern ja, beschäftigt, ist, wie man so ein Vertrauensverhältnis überhaupt herstellen kann, aufbauen kann und dann zu so einem Art Machtgefälle dann sich dahin entwickelt. Ich meine, gut, bei der Geiselnahme wird die Frau wahrscheinlich nicht freiwillig. Du weißt, wie ich es meine.
Ja, und jetzt spreche ich so aus meiner Erfahrung von dem, was ich erlebe. Das hat halt alles was mit Macht zu tun, mit einem gewissen Machtgefälle und mit den Persönlichkeitsstrukturen der Opfer. Also in der Vermisstenmeldung stand auch drin, dass die junge Frau nach einem Streit mit ihren Eltern sozusagen nicht mehr aufgetaucht ist. Und also das habe ich einfach schon so oft erlebt, dass es entweder Menschen sind, die, ich sage jetzt mal nicht dein und nicht mein Selbstbewusstsein vielleicht haben, und dass es auch oft Menschen auch starke Menschen in schwachen Situationen trifft, wo sowas passiert. Wo man also bei jemandem vielleicht Schutz, Hilfe, ein Gespräch sucht und das dann ausgenutzt wird.
Conny, vielen Dank, dass du bei diesem Prozessauftakt in Erfurt mit dabei warst. Und mal was ganz anderes. Und ja, Conny, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Alle 2 Wochen von uns eine neue Folge, immer alle 2 Wochen montags. Bis dahin, schaut gern in der ARD Audiothek vorbei. Es sind viele spannende Sachen, die ihr da hören könnt. Und ich empfehle den Podcast Rape Tapes, wo sich die Kolleginnen Isabel Bär und Isabel Strö im Internet auf die Recherche gemacht haben. Und zwar sind sie auf Seiten gestoßen, die wirklich schockierend sind, wo Männer ihre eigene Frau betäuben, sie dann vergewaltigen und die Videos dann auch im Internet hochladen. Also unglaubliche Sachen, auf die die beiden Kolleginnen da gestoßen sind und die sie entdeckt haben und was sie da auch aufgedeckt haben. Sehr wichtige Arbeit, sehr gute Arbeit der Kolleginnen da und ein sehr, ja, wie ich schon sagte, teils schockierender Podcast, der Abgründe aufdeckt. Lohnt sich da reinzuhören und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder mit einer Geschichte aus dem Thüringer Gerichtssaal.